So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, einen wunderschönen ersten Advent, den wir gemeinsam feiern dürfen. Und das ist schön, wenn es adventlich ist. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir so heute Morgen geht, mit was für einer Stimmung du heute Morgen hierher gekommen bist. Aber ja, so richtig weihnachtlich oder adventlich sieht es gerade nicht aus, wenn man rausschaut. Also wir haben ja ein schönes, großes Gemeindezentrum, da lohnt sich manchmal auch der Blick nach draußen. Aber gerade wenn man so rausschaut, noch ist nicht so adventlich. Wenn man dann hingegen hier vorne hinschaut auf solch einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck, müsste man ja sagen, ist ja kein Kranz, dann wird einem schon ein bisschen anders. Dann ist die Zeit, in die man hineinstartet, auch ein wenig anders von der Wahrnehmung. Und ich finde das immer schön, gerade in dieser Adventszeit, wenn man da so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, es wird anders. Ja, nicht nur, weil es kalt wird und unangenehm und man gar nicht rausgehen will oder weil es schon so lange dunkel draußen ist. Nein, die Adventszeit, da steckt so viel anderes drin, so viel, was man sonst über das Jahr hin so wenig hat. Ich weiß von den Musikern, die freuen sich immer auf die Adventslieder, weil sie doch von einem ganz besonderen Charakter sind und man singt sie doch viel zu wenig, nur an 4 Sonntagen und dann das ganze Jahr nicht mehr. Da blutet einem manchmal das Herz. Aber anderen geht's so, dass sie sagen, 4 Sonntage ist schon zu viel mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsmusik. Adventszeit ist eben was Besonderes. Und gerade auch da, Adventszeit, ist die Vorbereitung, die Ankunft auf etwas ganz Besonderes, auf das Weihnachtsfest. Und Weihnachten, das ist für viele auch über den christlichen Sektor hinaus bekannt als Fest der Liebe. Familie, Gemeinschaft, Nächstenliebe, das sind so ein paar Dinge, die damit verbunden sind. Diese Bezeichnung kommt zum einen aus dem christlichen Glauben, der in Jesus eine Botschaft der Liebe und Hoffnung sieht, und zum anderen ist sie aber auch viel mehr von allgemeinerer weltlichem Sinn verstanden als eine Zeit, in der Menschen zusammenkommen, um füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu stärken. Also auch Menschen, die mit dem Glauben nicht so richtig viel zu tun haben, wissen, die Weihnachtszeit, da ist ein bisschen was anderes. Da geht ein anderer Geist umher, so möchte man manchmal sagen. Und auch das wird in vielen Liedern, Gedichten und Filmen rund um Weihnachten auch immer wieder verdeutlicht. Weihnachten, das ist von einem ganz anderen Charakter. Das ist mehr als nur dieses weltliche Miteinander. Ich möchte mit euch gemeinsam in der Adventszeit in einen besonderen Blick auch auf die Liebe werfen. Deswegen starten wir eben heute mit einer dreiteiligen Predigtserie zu Advent, die Ankunft der Liebe. Und ja, vielen Dank. Genau, und hier habe ich die nächsten oder die ersten 3 Adventssonntage einfach schon mal mit rausgesucht für 3 verschiedene Etappen, auf die wir uns mit einlassen dürfen. Heute und die nächsten 2 Gottesdienste darf es eben um verschiedene Aspekte der Ausrichtung der Liebe gehen. Genau, zum ersten Advent lege ich den Schwerpunkt dabei auf Gottes Liebe zu uns Menschen. Diese wird besonders in Jesus Christus deutlich. Nächste Woche darf es dann zum zweiten Advent um die Liebe zu Gott gehen. Gott lieben. Diese wird eben die Liebe Gottes zu uns, sie erfordert eine erste Antwort von uns, dass wir Gott lieben. Zum dritten Advent geht es dann um das Thema Nächstenliebe, da die Liebe Gottes zu uns auch diese zweite Antwort, die Nächstenliebe, nötig hat. Es geht also um die Liebe Gottes zu uns Menschen, dann aber genauso auch um das Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Das sind so die drei verschiedenen Schritte, die ich gerne mit euch auch in diese Adventszeit hineingehen möchte, so ein bisschen die Ankunft der Liebe auch vorzubereiten. Heute, wie gesagt, so wollen wir uns mit dem Thema Gottes Liebe zu uns beschäftigen. Gott wird Mensch. Das ist schon eine unglaubliche Botschaft. Gott wird Mensch. Mich persönlich begeistert das total, wenn wir davon sprechen dürfen, dass Gott Mensch geworden ist. Wenn wir das begreifen, der Schöpfer Himmels und der Erde wird Teil der Schöpfung selbst. Derjenige, der sich all das, was wir hier auf dieser Erde sehen dürfen und vielleicht sogar noch weit darüber hinaus sehen und wahrnehmen können, dieser Gott wird Teil der Schöpfung. Er wird Mensch. Er wird einer wie du und ich. Kein anderer Gott würde so etwas machen. Alle möglichen anderen Vorstellungen eines Gottes, die erheben diesen einen Gott weit entfernt über alle Himmel, sodass man eigentlich gar nicht in seine Nähe kommen kann. Und die machen diesen Gott irgendwie unnahbar. Wenn der Mensch dann doch mal zu diesem einen Gott kommen würde, dann müsste er diesem erstmal wohlgesonnen stimmen. Andere Vorstellungen von Gott, die sehen eher einem dem Menschen zornig gegenüberstehenden Gott. Die gehen davon aus, dass der jeweilige Gott dem Menschen alles andere als wohlgesonnen ist. Denn zunächst musst du ein Opfer darbringen, du musst irgendetwas leisten, um diesen Gott zu besänftigen, um ihn wohlgesonnen zu stimmen. Der Gott der Bibel ist da ganz anders, zumindest im Neuen Testament. Im Alten Testament scheint Gott genau in das gerade beschriebene Bild hineinzupassen. Zumindest könnte man das so hineinlesen. Gott, der unnahbar ist, den Menschen Gesetze auferlegt, die sie nicht erfüllen können. Nur mit Opfern können sie die Menschen Gottes Zorn von sich abwenden. Manche Züge im Alten Testament scheinen einen grausamen und unbarmherzigen Gott vor Augen zu haben. Aber wer so denkt, der kennt nicht den Gott der Bibel. Dieser stellt sich nämlich höchstpersönlich uns Menschen vor. In 2. Mose 34, Vers 6 bis 7 begegnet uns ein sehr imposanter Text. Ein Text, der sehr viel ausdrückt über diesen einen Gott, der uns Menschen so nahe kommt. Der Gott des Alten Testaments. In 2. Mose 34 heißt es: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das ist so ganz anders als alle anderen Vorstellungen von Gott. Barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Hier wird schon früh im Alten Testament deutlich, dass Gott geprägt ist von Liebe. Dieser Gott, der barmherzig, geduldig und gnädig ist, der ist geprägt von Liebe, dem Menschen gegenüber. Gott wendet sich dem Menschen mit seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade zu. Er bleibt nicht fern. Er ist kein Gott, der sich einfach so aus der Fähre rauszieht und den Menschen sagt: Jetzt kümmert ihr euch mal um eure Sache und ich bin ganz für mich. Dieser Gott wendet sich dem Menschen gnädig und barmherzig zu. Das Interessante gerade bei diesem Bibeltext ist, dass es Gott selbst ist, der von sich darüber spricht. Gerade wenn du 2. Mose 34 liest, dann darfst du in diesen Text mal eintauchen, worum es da genau geht. Also hier zieht Gott selbst an Mose vorbei und er ruft seinen Namen aus vor diesem Mose. Eine unglaublich interessante Geschichte. Und dieser Name Gottes, der ausgerufen wird, diesen Text, den lesen wir eben hier vorne. Diese Geschichte, sie lohnt sich auf jeden Fall auch mal genauer zu lesen. Das darfst du gerne auch mitnehmen. Vielleicht mal in 2. Mose 34 hineinschauen. Was ist das für ein Gott, der uns eigentlich durch das ganze Alte Testament hindurch begleitet? Denn Mose, das ist wirklich ein sehr, sehr früher Text des Alten Testaments, steht relativ weit vorne, 2. Mose, das zweite Buch in der Bibel. Schau gerne mal rein. Für uns heute ist jedenfalls wichtig, dass der Gott der Bibel ein mit Liebe dem Menschen zugewandter Gott ist. Dieser Gott begegnet dem Menschen von Anfang an als ein liebender, gnädiger, barmherziger Gott. Ja, man könnte vielleicht einwenden, aber was ist denn eigentlich mit dem hinteren Teil von diesem Bibeltext? Ist nicht in diesem hinteren Teil doch auch ein rachsüchtiger Gott? Nun, hier würde ich auch sagen, dass man nicht an dem Text vorbeilesen sollte. Wir haben hier ein Zweifaches, das einander gegenübersteht, gerade in diesem letzten Teil, wenn wir hier mal von diesem anfänglichen, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, wenn wir diesen Teil als ersten Teil stehen lassen, einen unglaublich uns Menschen zugewandten Gott sehen, dann sehen wir in diesem zweiten Teil, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht der Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Nun, bist du es, der diesen Text liest und du mit deiner Perspektive, bei dir bleibt einiges hängen. Jetzt ist die große Frage, nach dem Lesen dieses Textes, was bleibt bei dir hängen? Bleibt bei dir da hängen, dass Gott gnädig und barmherzig ist, dass er treu ist, langmütig, langsam zum Zorn und viele andere Eigenschaften, die da so mit drinstecken, die sind halt vielleicht nicht unbedingt in diesem Luther-Text so zu sehen, aber bleibt dieser gnädige, dem Menschen zugewandte Gott bei dir hängen oder bleibt doch auch nochmal etwas anderes hängen? Nun, die letzten zwei Teile, ich will mal behaupten, sie stehen einander gegenüber wie auf einer Waage. Ich habe euch dazu mal dieses Bild von einer Waage mitgebracht und diese Waage ist im Gleichklang. Da überwiegt nicht eine Seite die andere. Und jetzt habe ich euch mal diese zwei Teile des hinteren Verses mit auf diese Waagschalen gelegt. Auf der einen Seite bewahrt er Tausenden Gnade und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Auf der anderen Seite lässt er niemanden ungestraft, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Nun, jetzt könntest du vielleicht mit Grundschulmathematik oder vielleicht auch mit etwas gehobenerer Mathematik sagen, das kann sich nicht die Waage halten. 1000 zu 3. Das passt gar nicht. Gott muss doch so viel mehr gnädig und barmherzig sein. Und bleibt trotzdem nicht bei dem einen oder anderen, oh, das ist aber ein strafender Gott. Das ist schon interessant, wie man so einen Text liest und was bei einem hängen bleibt. Ja, es gibt viele Leute, die haben eben solche Anschuldigungen, dass Gott ein rachsüchtiger Gott ist, der die Sünde der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Tausende im Vergleich zu 3 bis 4. Das hält allein von der Anzahl niemals die Waage. Und trotzdem denkt Gott hier an dieser Stelle ganz anders. Gott wäre ungerecht, wenn er nicht auch strafen würde. Denn alles, was er bestraft, das ist zuvor begangenes Unrecht. Unrecht, unter dem andere Menschen gelitten haben. Gott wäre ungerecht, wenn er hier nicht eintreten würde für die, die gelitten haben. Für die, die unter diesem anderen Unrecht gelitten haben. Aber haben wir nicht Probleme auch damit, dass es hier heißt, dass Gott die Missetat der Väter heimsucht an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied? Leiden hier nicht auch Unschuldige für die Taten von anderen? Das sind schon gewichtige Fragen, mit denen man sich hier auch mit diesem kurzen Text beschäftigen kann. Und ich würde sagen, ja, es leiden Unschuldige für die Taten von anderen, genauso wie auf der anderen Seite Tausende von Menschen von Gottes Segen profitieren, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Oder ohne überhaupt den Grund des Segens zu kennen, unter dem sie stehen. Schon spannend mit manchen Menschen, die sofort irgendwelche Anschuldigungen gegenüber Gott bringen, weil er ungerecht ist, weil da doch 3 oder 4 Generationen heimgesucht werden aufgrund von falschem Verhalten. Aber dass man darüber sprechen würde, dass es ungerecht ist, dass Tausende von Generationen Gutes getan wird, nur weil einer sich zu Gott gestellt hat, das ist doch viel ungerechter. Es ist total ungerecht, dass dieser Gott gut ist, dass dieser Gott dem Menschen Gutes tut. Das ist ungerecht. Ist schon eine interessante Perspektive, wenn man so einen Blick mal auf diesen Text wirft. Was mir wichtig ist, gerade bei diesem etwas länger ausformulierteren Text, der uns manchmal in Stolpern bringt. Gott straft nicht die Sünden der Väter an den Kindern in dem Sinne, dass die Eltern straffrei ausgegangen sind und die Kinder unschuldig leiden. Diesen Vorwurf, den machen die Juden später im Alten Testament, dann besonders zu der Zeit des babylonischen Exils. Aber Gott sagt, dass dem eben nicht so ist. Jeder wird für seine eigenen Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und doch legen wir mit unseren Taten auch den Grundstein für nachfolgende Generationen, weil wir ihnen eben ein gutes oder aber auch ein schlechtes Vorbild sind. Wir lesen hier, dass Gott die Missetat, die Sünde heimsucht. Diese sollen ausgelöscht werden und für keinen mehr zum Vorbild werden. Diese Missetaten, dieses Falschverhalten, diese Sünde soll zu keinem mehr zu einem Vorbild werden. Nicht die Menschen einer nachfolgenden Generation sind das Ziel von Gottes Zorn, sondern die Sünde. Das, was falsch ist, das, was in unseren Menschen, in unserem Herzen keinen Raum haben soll, das will Gott dort raushaben. Dieser Gott also, der im Alten Testament bereits als ein dem Menschen zugewandter Gott begegnet, der die Sünden aber nicht ungestraft lässt, der kommt im Neuen Testament uns Menschen noch viel näher. Dort, so hat es manchmal diesen Anschein, scheint ein ganz anderer Gott aufzutreten. Und doch ist es genau der gleiche Gott. Im Neuen Testament begegnet uns, dass Gott Mensch wird. Unglaublich. Eine unglaubliche Botschaft. So unglaublich, dass viele Menschen es gar nicht glauben. Egal, ob sie das nicht glauben wollen oder aber auch nicht glauben können. Die Botschaft der Bibel, aber auch der Advents- und Weihnachtszeit, sie verkündigt genau das. Gott wird Mensch. Und dazu möchte ich uns auch einen neutestamentlichen Text mit vor Augen führen. Johannes 3, Vers 16. Aber lieber Christian, sogar erweitert bis auf den Vers 19. Das sind auch wundervolle Verse. Eben, Christian hat es ja schon angestoßen in der Einleitung. Johannes 3, Vers 16 darf man auch mal auswendig mitnehmen, auch in die Advents- und Weihnachtszeit. In Johannes 3 heißt es also, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was in diesem Text aus Johannes 3 allem voran steht, ist die Liebe Gottes zu dieser Welt. Zu den Menschen in dieser Welt, zu dir und mir. Die Advents- und Weihnachtszeit, sie hat ihren Ursprung darin, dass es die Ankunft Jesu Christi in der Welt ist, die wir hier feiern. Gott wird Mensch. Unglaublich. Das ist der Kern von jedem Noel, von jedem Jingle Bells, ja sogar von den vielen bunten Lichtern, die gerade zur Adventszeit in der Dunkelheit aufleuchten. An diesem Kern der Botschaft geht jedoch ein Großteil der Menschen in dieser Welt vorbei. Gott ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Das sehen wir darin, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Ein kleines Kind, geboren unter widrigsten Umständen in einem Stall in Bethlehem. Alles sollte sich dadurch verändern, denn Gottes Plan mit dieser Welt ist Rettung. Rettung für die Welt. Gott fordert hier von den Menschen kein Opfer. Er sagt ihnen nicht, wie schlecht sie sind und dass sie von ihm nichts Gutes zu bekommen hätten. Er selbst kommt in Jesus Christus auf diese Welt und zeigt uns den Weg der Rettung. Wenn Gott uns nicht sagen würde, dass diese Welt gerettet werden müsste, dann würden wir das vielleicht auch so erkennen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würden wir erkennen, dass wir mit Krieg, mit Habgier, mit Selbstsucht und mit vielen anderen Eigenschaften nicht bestehen können. Eher wahrscheinlich ist, dass wir das nicht erkennen würden. Gerade wenn man in die Vergangenheit schaut, erkennt man, dass es viele Kulturen und Nationen gab, die dies nicht erkannt haben. Die nicht erkannt haben, dass sie selbst dem Untergang geweiht sind. Aber selbst wenn man das erkennen würde, dann wäre die nächste Erkenntnis, dass wir selbst da nicht rauskommen können. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen würden, wir könnten uns vielleicht selbst ein wenig verändern. Vielleicht hätten wir die Gnade der eigenen Änderung, aber die Welt retten, das funktioniert nicht. Wir brauchen einen Retter von außen. Das ist den Menschen manchmal nicht so bewusst. Eigentlich müsste es ihnen bewusst sein. Und es ist erstaunlich, dass sie es nicht begreifen. Auf einer vielschichtigen Ebene begegnet das uns, dass die Menschen sehen, unsere gegenwärtige Zeit läuft auf Hoffnungslosigkeit hinaus. Die Menschen sind verloren. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über den Wahrheitsgehalt von dem, was Menschen als Klimawandel bezeichnen? Nun möchte ich hier mit diesem Thema gar nicht politisch werden, aber es gibt einige Menschen, die einfach der festen Überzeugung sind, wir können den Klimawandel nicht mehr aufhalten. Der Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, der ist so immens, selbst wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß stoppen würden, würde die gegenwärtige Kurve, die der CO2-Gehalt hat, immer noch steigen. Und das über Jahrzehnte steigen. Wir müssten einen negativen CO2-Ausstoß haben, um das vielleicht einigermaßen zu verändern. Aber die letzten 100 Jahre oder mehr, die können wir nicht umkehren. Gerade wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt, dann erkennen die Menschen eigentlich, wir sind hoffnungslos verloren. Und das ist nur eines von so vielen Themen, was die Menschen in unserer heutigen Zeit durchaus bewegt. Es gibt so viel anderes, so viel gesellschaftliche Themen, die uns bewegen, die die Menschen bewegen um uns herum, die auch zur Advents- und Weihnachtszeit bewegen. Und an vielen Stellen wird eigentlich deutlich oder muss deutlich sein, wir können uns nicht am eigenen Schopf dort rausziehen. Wir brauchen einen Retter. Aber dieser Retter, der gekommen ist, den will die Welt nicht. Jesus Christus ist dieser Retter, der in die verlorene Welt hineingekommen ist. Gott hat diese Welt nicht einfach aufgegeben und uns Menschen uns selbst überlassen, ganz frei nach dem Motto, schau selbst zu, wie du da rauskommst. Als Licht ist er in diese Finsternis hineingekommen, um Hoffnung und Liebe zu bringen. Doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. So steht es schon in diesem Text aus Johannes 3. Und dieser Text hier ist fast 2000 Jahre alt. Da hat sich nicht viel getan in diesen letzten 2000 Jahren. Denn dieser Text, der trifft auch heute noch auf viele Menschen zu. Viele wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Viele suchen nicht nach Rettung. Vielleicht gibt es einige, die es mit Selbstoptimierung versuchen, aber echte Rettung kann das nicht sein. Wir kommen nur mit Jesus Christus zu einer Lösung, zu einer Erlösung. Die Adventszeit darf uns ganz neu vor Augen führen, dass Gott uns liebt. Denn Gott sieht die Situation, in der wir Menschen sind. Gott sieht die Verfahrenheit der Welt. Immer wieder, wenn wir versuchen, uns selbst zu erlösen, müssen wir als Menschheit merken, das funktioniert nicht. Und Gott sieht das. Gott hat großes Erbarmen mit dieser Welt. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben sollen. Was für eine unglaublich tiefe Hoffnungsbotschaft. Für ein Licht, das mitten in der Finsternis aufstrahlt. Das Kommen Jesu Christi, das wir an Weihnachten feiern, ist dabei nur der erste Schritt. Es ist die Zusage, dass Gott uns nicht allein lässt mit all unseren Problemen, dass Gott gegenwärtig und nah ist, dass er uns mit all unserem Leid und den Herausforderungen versteht und beisteht. Gott ist da. Jesus Christus ist dann aber auch der Erlöser der Welt, weil er ihr einen Ausweg zeigt, den Weg zu Gott. Er selbst gibt sein Leben hin für die Menschen. Weil Gott niemanden ungestraft lässt, nimmt er selbst die Strafe auf sich. Was für eine unglaubliche Liebesgeschichte. Gott, der die Leute nicht einfach ungestraft lassen kann. So begegnet es uns ja schon in dem ersten Text für heute aus 2. Mose 34. Gott kann niemanden ungestraft lassen. Das wäre ungerecht. Da wäre die Waagschale nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund erträgt er dieses Unrecht an seinem eigenen Leib. Was für eine unglaubliche Liebesgeschichte. Ich wünsche dir und uns als Gemeinde heute für diesen ersten Advent, dass diese Liebe Gottes zur Welt ganz neu erkannt werden kann. Von dir persönlich. Vielleicht in deiner stillen Zeit in der Woche. Vielleicht heute an diesem Tag noch auf vielen, vielen Gelegenheiten. Vielleicht beim Essen von Weihnachtsplätzchen, beim Trinken eines Weihnachtspunschs, weil du so ganz anders in diese Zeit hineinkommst, in der wir uns befinden. Die Advents- und Weihnachtszeit, sie haben etwas ganz Besonderes. Vielleicht findest du dort gerade auch Ruhe, die Gedanken zu machen, was ist das für eine unglaubliche Liebe von diesem Gott? Vollständig und bedingungslos. Lass dich von dieser Liebe und dem Licht, das Jesus Christus in die Welt gebracht hat, gerade auch zu Advent und Weihnachten erfüllen. Denn Gott, der uns begegnet, er ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetaten, Übertretungen und Sünden. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Möge Gottes Gnade und sein Frieden mit uns sein. Amen. Nächste Woche, wie gesagt, wollen wir dann weitermachen in dieser Predigtreihe. Wollen uns dem zweiten Thema zuwenden. Gott lieben. Ich hatte es eingangs gesagt, das ist unsere erste Antwort auf diese Liebe Gottes. Wir dürfen Gott lieben. Ja, und auf der anderen Seite, wir müssen Gott lieben. Aber dazu nächste Woche mehr. Seid gerne mit dabei. So darf ich den Segen Gottes über uns aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Gottes Segen euch und herzliche Einladung zu Kaffee und Gemeinschaft.